Presse Play. Was wichtig wird.
Ja, willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts, dem Podcast der Presse. Mein Name ist Anna Wallner und ich freue mich, dass Sie alle da sind und ich freue mich auch über alle, die uns zuhören. Wir melden uns heute nicht aus dem Studio der Presse, sondern hier sind wir zu Gast beim Podcast Festival der Kleinen Zeitung. Und vor uns, das wissen jetzt die Hörerinnen und Hörer nicht, sitzen etliche Menschen und hören uns nicht nur, sondern sehen uns auch. Das ist für uns ja eine Neuerung und ich freue mich sehr, dass wir alle da sind. Wer schon am Anfang da war, hat Barbara Haas hoffentlich gehört, die begrüßt hat auf der Hauptbühne. Barbara Haas hat gesagt, das ist nicht nur die shitstormfreie Zone hier, sondern es ist auch die Dudes-Zone. Also, dass man sich hier unter Podcastern eher duzen soll. Jetzt muss ich dazu sagen, die Frau Doktor duzt man nicht. Das ist auch bei uns in der Redaktion so. Das heißt, ich werde einer meiner beiden Gäste, die Frau Dr. Rohre, nicht duzen. Wir bleiben beim Sie, das können wir gut. Aber meinen anderen Gast zu meiner Linken werde ich duzen. Die beiden stelle ich jetzt dann auch noch genauer vor. Aber zuerst möchte ich Ihnen erzählen, worüber wir heute sprechen. Morgen wählt eine Landeshauptstadt ihren neuen Bürgermeister. Wer weiß es? Innsbruck, genau. Seit ein paar Tagen sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dazu aufgerufen, ihre neue Arbeiterkammervertretung zu wählen. Ich habe meine Stimme schon abgegeben. Im März hatten wir schon eine Wahl in Salzburg. In weniger als 50 Tagen sind EU-Wahlen und ich habe es mir ausgerechnet, in exakt 170 Tagen wählen wir einen neuen Nationalrat. Kurz danach wählt dann auch Amerika, naja, das ist so, wir springen über den Teich, Amerika und zum Schluss dann auch noch die Steiermark, da wo wir heute zu Gast sind. Was ich damit sagen will, ist, es ist natürlich, das wissen Sie, ein Superwahljahr und wir wollen uns da heute ein bisschen an diesem Superwahljahr entlang handeln. Aber das verbinden mit der Frage, ist Politik überhaupt noch interessant? Weil man hat immer wieder Studien und Umfragen, wir sehen es leider auch in den Medien. Nach Jahren der Krise ist es so, dass es eine gewisse News-Fatigue gibt. Menschen wollen sich nicht mehr so unbedingt ständig mit den negativen Schlagzeilen befassen. Daher habe ich meine beiden Gäste, die heute bei mir sind, die natürlich sich täglich mit Politik beschäftigen, dazu eingeladen, um auch darüber zu reden, ob Politik spannend ist und wie man es noch spannender machen kann. Aber zuerst möchte ich meinen Gast auf meiner Rechten doch nochmal genauer vorstellen. Ich freue mich besonders, dass sie heute mit mir aus Wien nach Graz gekommen ist. Anneliese Rohrer ist, wie wahrscheinlich alle, die hier sitzen, wissen, langjährige Innenpolitik-Expertin Österreichs und vor allem auch langjährige Kolumnistin der Presse. Sie war davor Innenpolitik-Ressortleiterin, dass ich es rausbringe, und Außenpolitik-Ressortleiterin mit einer kurzen Fremdgehphase beim Kurier, seither fast die ganze Zeit bei uns Kolumnistin. Und wir beginnen diese Folge auch mit einer freudigen Meldung. Das darf ich sagen. Seit einigen Tagen wissen wir, dass die Frau Dr. Rohrer, macht sie gleich runzelt sie die Stirn, den Lebenswerkpreis der Concordia-Preise bekommt. Und sie hat dazu schon gesagt, naja, es ist nur, weil ich so alt bin. Und ich versuche seit Tagen zu vermitteln, dass es nicht ums Alter geht, sondern dass es einfach auch eine Anerkennung ist für die viele lange Ausdauer, die sie da auch an den Tag legen, mit einem doch auch sehr zehrenden Thema Politik. Ebenfalls zu Gast ist Christina Trahr, eine Kollegin von Anneliese Rohrer, wenn sie auch noch am Anfang ihrer Karriere steht. Sie ist nach Stationen beim ORF, bei FM4 zum Beispiel, seit 2016 Redakteurin der Kleinen Zeitung im Wiener Büro. Und die beiden trennen zwar vielleicht ein paar Jahrzehnte an Lebenserfahrung und Politikerfahrung, aber sie haben eines gemeinsam. Ich weiß gar nicht, ob Sie das wissen, aber sie sind beide Kärntnerinnen. Ja. Die eine kommt aus Oberkärnten, die andere aus Unterkärnten. Und somit sitzen jetzt hier zwei Kärntnerinnen und eine Wienerin in Graz und wir plaudern über Politik. Zuerst mal an Sie, Frau Doktor. Wie sind Sie eigentlich zum Politikjournalismus gekommen?
Ich fand seit meinem 15. Lebensjahr Politik faszinierend. Mich erinnert Ihre Einleitung an einen Kollegen namens Ortner, auch ein Kolumnist der Presse, der vor nicht allzu langer Zeit zu mir gesagt hat, sagen Sie, wie machen Sie das? Wie können Sie sich nach so vielen Jahrzehnten noch immer über die Innenpolitik aufregen? Die Antwort war einfach, erstens, weil es mich noch immer fasziniert, weil ich das einfach für wichtig halte, für mich, für Sie, für uns. Und zweitens, es gibt nur zwei Möglichkeiten nach so vielen Jahren. Entweder du findest es noch interessant, dann machst du weiter, oder es geht dir auf die Nerven, dann wirst du zynisch, und eine alternde Zynikerin ist eigentlich nicht so ansprechend, daher müsste man dann aufhören, aber nachdem ich nicht aufhören will, auch wenn jeder Lebenswerkpreis irgendwie mir vorkommt wie eine Aufforderung aufzuhören, interessiert es mich, fasziniert es mich, ich finde das einfach spannend. Am liebsten habe ich Rücktritte. Rücktritte, vor allem also noch in der täglichen Produktion, Rücktritte am Nachmittag, das war das Allerschönste. Das Adrenalin geht hinauf, es gibt keine Toten, niemand wird verletzt, aber du musst also mit voller Konzentration arbeiten, und das ist überhaupt beim Journalismus das Aufregendste.
Aber ist es dann nicht so, dass nach den Rücktritten dann die Phase kommt der Spekulationen, wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin? Das finde ich immer ein bisschen mau, oder?
Das ist nicht nur mau, das ist aber, Frau Wallner, das ist unsere Unart. Ja.
Die Ungeduld.
Ich mache jetzt einiges Fernsehen, und jedes Mal, wenn ich gefragt werde, und was wird sein, sage ich, ich mach keine Vorhersagen. Das sage ich jedes Mal, und jedes Mal fragen sie mich, was wird sein.
Christina, wie war das bei dir? Wieso bist du im Innenpolitik-Ressort gelandet?
Das war ein Unfall quasi, weil ich habe mich nicht so für Politik interessiert eigentlich früher, und bin dann zu meinem heutigen, also damaligen Chef, der ist jetzt in Pension, gegangen. Es ist um eine Tätigkeit in der Wiener Redaktion der kleinen Zeitung gegangen, und er hat gesagt, magst du das nicht anschauen? Und ich habe gesagt, ich kann alles machen, außer Politik. Und er so, okay. Und dann war ich drin in der Innenpolitik und bin draufgekommen, dass das nicht nur unglaublich spannend ist, sondern sehr, ja, also ich habe auch meinen Gefallen an den Rücktritten gefunden. Das ist immer sehr aufregend, Freitagnachmittag vor allem. Es ist so viel passiert in den letzten Jahren. Mein damaliger Chef hat mir die Schuld gegeben, dass dann so viele neue Regierungen gekommen sind und Politskandale. Ich bin nicht verantwortlich, aber seitdem ist es sehr spannend geworden, und ich bin leider sehr süchtig geworden. Also ich kann das jedem empfehlen, sich mit Politik, Innenpolitik zu beschäftigen, weil es verändert nachhaltig das Wohlbefinden.
Ich habe aber eine gute Nachricht für euch beide. Ich weiß aus guter Quelle, ich glaube Martin Thür hat das, der ZIP-Moderator Martin Thür, schon mal statistisch errechnet. Die höchste Wahrscheinlichkeit, dass in der Politik jemand zurücktritt, ist im Mai.
Im Mai, ja.
Jetzt haben wir April, also in zwei Wochen. Wer weiß, wer im Mai aller zurücktritt.
Wir hätten ein paar Vorschläge.
Viele. Aber Sie wollen ja nicht, dass wir Sie fragen, wer der Nächste ist. Aber bevor wir über die Krise sprechen, die wir natürlich heute nicht auslassen dürfen, die vielleicht auch möglicherweise Potenzial ergäbe, dass Menschen zurücktreten müssten, wollen wir zuerst noch mal ganz kurz, um diesen Bogen zu spannen, dieser Wahlgänge heuer nach Innsbruck schauen. Frau Doktor, Sie haben erst vor ein paar Tagen zu mir gesagt, in einem unserer Instagram-Videos, Fragen an Frau Doktor, das wir nämlich mit der Presse machen, mit ihr seit ein paar Monaten, ob Sie die Wahl in Innsbruck interessiert. Da haben Sie noch eher gesagt, eher nicht. Hat sich das verändert die letzten Tage?
Ja, das hat sich schon verändert. Wenn ich, wie immer im Journalismus, wenn man ein bisschen nachdenkt, wird's interessanter. Wie wir gesprochen haben, haben wir gedacht, was soll ich mit 13 Listen, was soll ich mit 13 Bürgermeisterkandidaten, kann man ja nichts ausrechnen. Aber inzwischen finde ich, wird diese Wahl einiges aussagen über das, was sein wird. Nur zum Beispiel, die ÖVP hat sich gespalten, ist wieder versöhnt, wieder gespalten, und es wird darauf ankommen, dann haben sie in letzter Minute den Staatssekretär dorthin geschickt. Zum Beispiel, nur ein Beispiel von vielen. Wenn der dazu gewinnt, heißt das, dass die ÖVP-Wähler, ja, tolerant sind und sagen, schickt uns irgendjemanden, den wir nicht so gut kennen vielleicht, oder nur als Kofferträger vom Landeshauptmann Platter, wir wählen ihn trotzdem. Oder sie sagen, wollt ihr uns irgendwie veräppeln? Allein das Abschneiden des Herrn Turski finde ich schon interessant.
Mhm. Ich habe ja mal jemanden gesagt, der gesagt hat, das Spannendste an Innsbruck ist, dass man Innsbrooklyn dazu sagen kann. Christina, wie ist das bei dir? Ich weiß aus guter Quelle, dass du morgen Dienst hast und dich mit den Wahlen oder dem Ausgang der Wahl in 6020, wie man auch zu Innsbruck sagt, die Postleitzahl, morgen Nachmittag beschäftigen darfst. Was erwartest du da? Wie gehst du an so einen Dienstag ans Thema heran?
Es ist anders als bei Nationalratswahlen, weil das ist immer ein großes Tamtam. Ich habe seit 8 Jahren nicht mehr normal gewählt, weil ich immer in die schon Briefwahl mache, weil ich an dem Tag keine Zeit habe, wählen zu gehen. Aber da ist es natürlich anders, bin nicht wahlberechtigt. Es ist sehr spannend, weil es gibt, glaube ich, keine Landeshauptstadt, die so zerstritten ist politisch. Und es gibt so viel Hickhack und so viel. Es ist House of Cards in sehr klein. Und es ist wirklich Hieben und Stechen. Und das finde ich sehr spannend. Und es wird, also für mich interessiert auch nur, was der Durski macht, weil der Platter hat schon viel auf ihn gesetzt. Und wenn er das jetzt nicht schafft, nicht einmal in die Stichwahl, dann ist peinlich. Also es ist.
Und wann erwartest du die ersten Hochrechnungen? Bei so einer Stadtwahl ist das ja immer alles sehr schnell.
Das stimmt, das wird um 18 Uhr, ist uns angekündigt worden. Um 18 Uhr werden wir schon ungefähr sehen können, wohin die Reise geht. Also die Stichwahl wird dann 2 Wochen später sein, aber höchstwahrscheinlich. Es bleibt spannend. Es gibt sehr diffuse Umfragen, sehr wenig aussagekräftige Umfragen. Wird spannend.
Okay, also ich glaube, mit Innsbruck haben wir uns nämlich vorher auch besprochen. 2 Fragen zu Innsbruck ist
darf
in Ordnung.
Darf ich nur noch kurz einmal, was auch wichtig sein wird zu sehen, ist die Wahlbeteiligung. Mhm. Die war zum Schluss in Innsbruck oder in Tirol unter 50%. Fasziniert diese Zerrissenheit? Ist das ein Motiv, doch hinzugehen oder schreckt es ab, wenn das unter 50% ist? Also da gibt es schon einige Dinge, die generell wichtig sind.
Kommen wir zur wahrscheinlich wichtigsten Wahl für uns drei oder für Innenpolitikjournalisten und Sie alle, die hier sind, nämlich die Nationalratswahl im September. Da ist ja interessant daran, dass, glaube ich, wenige Menschen gedacht hätten, dass die Bundesregierung Schwarz-Grün, die jetzt wirklich dann fast 5 Jahre im Amt ist, so lange durchhält. Wie ist das bei Ihnen, Frau Doktor? Haben Sie geglaubt, dass die das wirklich bis zum Ende der Legislaturperiode hinbekommen, die Zusammenarbeit?
Wissen Sie, in den letzten Jahren hat man alle 14 Tage was anderes geglaubt. ich habe das zur Kenntnis genommen.
Jetzt war es aber so, dass die Wahl, die Wahl wirft quasi ihre Schatten voraus. Seit Wochen und Monaten sieht es so aus, als ob sich an den Umfrageergebnissen wenig ändert. Ich will nicht sagen, sie sind in Stein gemeißelt, aber wir haben immer die FPÖ am Platz 1. Aber jetzt sind in den vergangenen Tagen doch einige Dinge passiert, die das alles doch noch einmal durcheinander wirbeln könnten. Ich meine natürlich diesen unfassbaren Spionageskandal rund um Egisto Ott. Erst kurz bevor ich hier auf die Bühne gekommen bin, ist schon wieder eine neue Abmeldung reingekommen, in der es geheißen hat, Egisto Ott hat möglicherweise auch aufs Handys mit Staatsgeheimnissen weitergegeben, wo ich mir im ersten Moment nur gedacht habe, ich dachte, das ist eh schon bis jetzt das Thema gewesen, aber offenbar gibt es immer noch eine Steigerungsstufe, was der Herr Ott alles da an Russland weitergegeben hat. Frau Doktor, glauben Sie, wird dieser Skandal und dieses ganze Thema jetzt die Wahlen im Herbst beeinflussen?
Auch das kann man noch nicht sagen. Erstens einmal, die Erfahrung lehrt, dass Skandale in Österreich nie wahlrelevant waren. Auch nicht in den 90er Jahren. Also warum, das ist eine eigene Analyse. Aber wichtig ist in dem Zusammenhang die FPÖ und Russland. Wenn da irgendwas noch auftaucht, wie zum Beispiel der Beweis, dass sie von dass sie Gelder über welche Umwege auch immer, dass das an die FPÖ geflossen ist, dann nehme ich an, wäre das wahlrelevant. Was mich aber nur extrem unruhig macht in dieser ganzen Causa, ist eine Aussage eines FPÖ-Politikers vor 10 Jahren, der gesagt hat, wenn uns je wirklich etwas schaden wird, dann unsere Beziehung zu Russland. Und warum er da nicht wirklich mehr hinschaut, weiß ich nicht. Aber wenn da was auftaucht, dann wird das, nehme ich an, wirklich mal entscheidend. Wenn nicht, wird so bleiben.
Sie haben es jetzt gerade gesagt, warum man da nicht genauer hinschaut. Momentan sieht so aus, dass man dass die ÖVP weggeschaut oder nicht genau hingeschaut hat, vor allem auch was den Umgang mit diesen Diensthandys anbelangt, nach dem mittlerweile schon berühmt gewordenen Bootsunfall, wo 3 Handys ins Wasser gefallen sind, also dass sie einfach die Handys Versprecher. Und dass sie dann auch einzelne Personen nicht abgezogen hat oder zwar suspendiert, aber nicht komplett abgezogen hat. Und bei der FPÖ ist eben einerseits diese Razzia beim BVD und der Innenminister Herbert Kickl ein großes Thema, aber auch eben die Verbindungen zu Russland. Daher die kurze Frage, ist das jetzt ein Skandal der ÖVP oder der FPÖ?
Na, ich fürchte da, ich weiß nicht, wie die Kollegin das sieht, die einen vielleicht frischeren Blick drauf hat, aber ich fürchte, da hat der Kickl recht, weil vor 17 und nach seiner Amtsführung war das Innenministerium immer unter ÖVP-Führung. Also so leicht können sie sich da nicht davon verabschieden.
Christina?
Absolut. Es würde Kickl fast unterstellen, dass er Supermächte gehabt hätte, dass er in dieser kurzen Periode, in dem er im Innenministerium das Sagen gehabt hat, die Möglichkeit gehabt hätte, alles so zu präparieren, dass dieses System im System aufgebaut ist. Natürlich wird er einiges dafür getan haben, dass das so passiert. Nur, wie die Frau Doktor richtig gesagt hat, die ganze Zeit davor haben Schwarze, Türkise, wie auch immer, Schwarze damals Innenminister, Innenministerinnen das Sagen gehabt in diesem Haus. Und dass da so Dinge passieren können, du hast es eh angesprochen, mit Handys, die verschwinden, wo man nicht nachfragt und Dienstabfragen mit fiktiven Aktennummern, das sind natürlich Dinge, die können sich nicht einschleichen, nur weil auf einem Tag auf dem Ministerbüro Kickl steht. Also da wird sich die ÖVP das nicht so leicht machen können. Und das abstreifen.
Jetzt hat die grüne Justizministerin Alma Sadic heute erst angekündigt im Mittagsjournal, sie wäre für einen Russland-Untersuchungsausschuss. Ist das eine gute Idee? Brauchen wir noch einen weiteren Ausschuss?
Ich glaube, die Gefahr ist, dass man ein bisschen müde wird mit Urschüssen, aber das würde ich tatsächlich sagen, dass es den brauchen würde, weil nachdem wir ja jetzt sehr verzweifelt, also nicht wir, sondern die Parteien sehr verzweifelt versuchen, im rot-blauen Machtmissbrauch-Untersuchungsausschuss anzukratzen an die Ottkiste, aber die Verfahrensrichterin gesagt hat, nein, darum geht's nicht, das ist nicht der Untersuchungsgegenstand, ist es sehr schwer, auch wenn die Aktualität das natürlich sehr verlockend machen würde, da anzustreifen. Ich glaube, da wäre sehr viel drin. Es hat mich auch sehr gewundert, weil diese Ankündigung vom möglichen Urschuss hat es ja gegeben, dass der Herr Hafenecker, Fraktionsführer der FPÖ, gesagt hat, er würde selbstverständlich unterschreiben, weil man steht für Aufklärung und man möchte Aufklärung. Und ich glaube aber auch, dass das ein Problem werden könnte für die FPÖ, weil es gibt wenig, was der Wähler, die Wählerin in dem Land weniger gutiert als diese Russlandnähe.
Ja gut, aber es ist ja, ich meine, der Hafenecker kann das leicht sagen, weil rein von den Terminen her ist ein Untersuchungsausschuss vor der nächsten Nationalratswahl unmöglich. Also kann ich ruhig sagen, ich bin dafür. Die Gefahr, dass da vorher was auftaucht durch einen Untersuchungsausschuss, ist für die FPÖ nicht gegeben, weil es einfach technisch ausgeschlossen ist.
Vielleicht nach der nächsten Wahl.
Ja, nach der nächsten Wahl. Aber
dann ist es soweit. Das ist
dann wieder die Frage, wer dann an der Macht ist bis dahin. Aber generell ist die Frage, das Instrument eines U-Ausschusses, eines parlamentarischen U-Ausschusses, ist ja so ein wichtiges Instrumentarium. Dennoch besteht die Gefahr, vor lauter Skandalen und U-Ausschüssen sieht man den Wald, oder wie heißt der Spruch? Man sieht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Also den Wald nicht mehr, genau. Man sieht nicht mehr, worum es eigentlich geht. Ist es noch zielführend?
Aber Entschuldigung, wenn niemand mehr sieht, worum es eigentlich geht, dann ist das ein veritables Versagen der Medien und das können wir doch wirklich nicht annehmen.
Womit wir bei einer guten Frage sind, wie gehen denn die Medien, ich meine, das muss ich jetzt beide fragen, ich meine, das ist eine Selbstkritik natürlich auch dabei, aber wie viel Anteil haben denn die Medien daran, dass sich offenbar immer weniger und vor allem junge Menschen für Politik interessieren? Wie müsste man denn Politik anders, besser, spannender erzählen, obwohl man ja sagen muss, die Politik macht es uns gerade in den letzten 5 Jahren eigentlich eh nicht besonders schwer, weil eben ständig so spannende Dinge passieren und allein, dass es jetzt hier um einen Spionagefall geht, das ist ja schon Stoff, wo andere Filme draus machen würden.
Ich glaube auch, es wird einen Film geben. Ich bin mir sehr sicher, dass es einen Film geben wird. Ja, was ist passiert? Ich glaube, wir haben ein bisschen, und ich spreche da jetzt nicht dezidiert für mein Medium, sondern generell für alle, vielleicht haben wir ein bisschen verpasst, die Erzählweise anzupassen, weil wir natürlich, unsere Medien sind groß geworden in einer Zeit, wo es nicht viele Alternativen gegeben hat, wo das wichtig war, wo das auch ein Gemeinschaftsgefühl erzeugt hat, dass man gewusst hat, was in der Zeitung steht, was im Radio war, was in der Zeit im Bild passiert ist. Das ist jetzt natürlich schwierig. Wir kämpfen mit Echokammern, die den Diskurs erschweren, natürlich. Wie man da rauskommt, ich glaube, das funktioniert im Kleinen schon, wenn man mit Leserinnen, Leserinnen in Kontakt tritt, die sich meistens melden, wenn sie nicht so glücklich sind. Wenn man mit ihnen dann irgendwie spricht, das hilft mir meistens, also dass ich mir einbilde, dass das etwas zu tun hat und ich sie wenigstens halten kann, dass sie sich das noch anschauen. Und solange sich die Menschen für Politik interessieren, bin ich schon zufrieden, weil wer auch immer dann in einem Kanzleramt, in einem Ministerium sitzt, entscheidet maßgeblich unser aller tägliches Leben. Und das ist so wichtig, dass man weiß, wer da sitzt und warum der da sitzt und was der da macht, dass wie auch immer wir das schaffen, wir müssen das fast schaffen, weil wenn die Leute das Interesse verlieren, und ich gebe dir recht, es ist derzeit so spannend, dass es negativ wäre.
Aber ich glaube eben, das Problem ist, für uns ist es spannend, weil wir uns eben auch über Rücktritte freuen und über gewisse Dinge, Skandale, aber ich weiß jetzt nicht, wer alle aufzeigen würde, wenn ich jetzt frage ins Publikum, ist das eine spannende Zeit, wenn in der Politik ständig Skandale sind, ja oder nein? Ja? Ja, gar nicht. Ja, schon einige, aber nicht so viele, die aufzeigen. Ich glaube, es gibt einfach auch Menschen, die haben die Nase voll. Verstehen Sie das, Frau Doktor?
Ich verstehe das, aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, unser Anteil oder der Anteil der Medien und Journalisten daran, dass sie die Nase voll haben, ist enorm. Weil, überlegen wir uns, allein die letzten Monate, worüber jedes Interview fängt an, mit wem wollen Sie koalieren, wen schließen Sie aus oder es endet mit der Frage. Das ist eigentlich das Uninteressanteste im Herbst. Aber es interessiert uns oder die Medien und ständig dasselbe, anstelle dass man hergeht und Sachfragen stellt. Wir sind an dieser Monotonie, die den Leuten dann auf die Nerven geht, eigentlich zum Gutteil in meiner Beobachtung selbst schuld. Und wir sind auch daran schuld, dass jeder Konflikt zwischen Parteien oder vor allem in Regierungsparteien, Koalition. Wir haben ein Wahlrecht, das uns zu Koalitionen zwingt. Wahrscheinlich die Österreicher wollen gar kein Mehrheitswahlrecht. Okay, aber wenn wir dieses Wahlrecht haben und dann können wir nicht hergehen und ständig, wenn die irgendwie Dissens haben, sagen sie streiten und Konflikt und nicht sie diskutieren. Was steht denn drin? Sie streiten schon wieder.
Aber das Problem ist, wir haben ja mittlerweile gute Messmethoden, wie man erkennen kann, ob eine Geschichte mehr oder weniger interessiert. Und oft sieht man das dann in den bestgerankten, meistgelesensten Geschichten auf unseren Webseiten. Leider, dass Skandal X oder der Rücktritt Y steht und nicht die ganz sachliche Analyse über ein Fachgebiet.
Nein.
Ja, natürlich, das stimmt, da gebe ich Ihnen recht, wobei da können wir das halt nicht jeden Tag messen, was in der Zeitung am besten funktioniert.
Aber es wird doch gemessen, was online am besten funktioniert. Und wir wissen beide, da gibt es so blöde Sachen, wie jeder Titel, der mit einem W anfängt, hat mehr Klicks als alles andere. Wurscht, um was es geht. Und das wird auch verwendet. Oder zum Beispiel, wenn man, ich kann mich nur an die Stronach-Zeit erinnern, weil ich damals in der Presse gesagt habe, wieso forciert ihr den Stronach so? Ja, die Leute interessiert's. Ja, das mag schon sein. Aber für die politische Landschaft Österreichs war der Herr Stronach ein Strohfeuer. Und wir haben uns auf und ab mit ihm beschäftigt, weil er so viele Klicks hatte.
Ja, das stimmt. Auch wieder Selbstkritik. Wenn wir jetzt zum Schluss noch am Ende dieses Wahljahres, auf das wir ein bisschen blicken wollten, ist in Österreich die Steiermark auf dem Programm. Jetzt haben wir vorher gesagt, zwei Kärntnerinnen und eine Wienerin sitzen in Graz und reden über Politik. Wie beobachten Sie denn die steiermarkische Landtagswahl, die wahrscheinlich im November stattfindet.
Die ist aber für die Kollegin wichtig.
Ja, wobei sie mir schon im Vorgespräch gesagt hat, weil man kleine Zeitung, Grazer Zeitung und so weiter, aber mit Wien-Redaktion, du hast sogar aus Wien weniger Blick auf die Steiermark, als man glauben würde.
Ich habe mich heute informiert bei den Kollegen, weil das tatsächlich eine harte Trennung bei uns ist, weil wir natürlich die Experten, Expertinnen in Graz sitzen haben, aber ich habe mich heute updaten lassen.
Na bitte, gib uns das Update.
Das Update wäre, es hat sich nicht viel geändert. Ich wollte das Update haben, weil ich gedacht habe, es hat sich seit Jänner was geändert, hat es nicht. Es scheint ein hitziger Dreikampf zu werden zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ, wobei die FPÖ in vielen Umfragen halboffiziell auf Platz 1 gerankt ist. Der Herr Drechsler ist sehr unruhig, wird mir von vielen Seiten bestätigt, dass er das schafft. Dieser Landeshauptmann-Bonus scheint nicht zu funktionieren. Und jetzt ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu früh, weil die Steiermark-Wahl, glaube ich, wird extrem beeinflusst sein vom Ergebnis der Nationalratswahl. Und sollte da die FPÖ jetzt im Bund Platz 1 kriegen und dann nicht in Regierungsverantwortung kommen, dann glaube ich, kann der Herr Kunasek schon mal den Sekt bereitstellen, weil das wird ihm, glaube ich, sehr helfen. Also es ist sehr, das, die Steiermark-Wahl wird sehr spannend, weil sie sehr beeinflusst sein wird vom Bund.
Ich nehme an, das ist etwas, was
ja,
Sie
ja, aber ich komme da zurück, wenn wirklich in der Steiermark die FPÖ so gut dasteht, dann komme ich zurück auf meine Meinung, dass Skandale in Österreich völlig wurscht sind. Wahrscheinlich kommt das aus der Einstellung, es sind eh alle gleich, wir leiten Steuergeld da und dahin. Die FPÖ-Geschichte, in was also Steuergeld bei Parteienförderung anlangt, in Graz ist in meiner Beobachtung die am meisten unterberichtete Affäre. Mhm. Und vielleicht, weil es die Leute nicht interessiert, weil in Wahrheit mit dem, was da liegt, eigentlich dürfte die FPÖ nicht keine Chance auf Platz 1 haben in der Steiermark.
Wir merken, wir sind in Graz.
Aber wichtig wird die Steiermark, obwohl die Nationalratswahl schon vorbei ist, wichtig wird die Steiermark, weil einfach der Drechsler war irgendeine ÖVP-Hoffnung und ich weiß nicht, was passiert ist, aber er erfüllt die nicht und kann die nicht erfüllen. Und das ist natürlich je nachdem, wie die ÖVP und die Wahl wird mitten in die Regierungsverhandlungen gehen. Also insofern hat das schon eine bundespolitische Auswirkung.
Abschlussfrage, aber wir müssen an die Zeit schon denken. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass Sie gesagt haben, Sie mögen Rücktritte am liebsten und nicht Wahlsonntage.
Nein, ein Wahlsonntag. Wahlsonntag ist etwas, was hat eine lange Vorlaufzeit. Das ist nicht, ich meine, da weiß man, wann das ist und dann wartet man halt auf das Ergebnis. Aber ein Rücktritt, der spontan erfolgt. Das ist eine Adrenalin-Geschichte und in Wahrheit gehen wir ja in diesen Beruf um des Adrenalins wegen.
Wie ist das mit dir? Ich meine, du musst an Wahlsonntagen arbeiten. Wie wir schon gehört haben, kannst nicht mal selber wählen gehen und machst das lieber per Briefwahl vorher. Aber wie ist so ein Wahlsonntag für dich?
Das ist inzwischen, wir haben ja leider sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren, schon gut eingespieltes Ballett. Wir treffen uns zu Mittag, am Vormittag mit der Innenpolitikredaktion in einem Wiener Kaffeehaus, stärken uns mit einem Kaffee und einer Torte und dann geht jeder in seine Wahlzentrale zu seiner Partei, zu der er zugeteilt ist und das ist natürlich nicht gleich bedeutend wie mit dem Adrenalinstoß, wenn eine persönliche Erklärung angekündigt wird und der Rücktritt folgt. Aber es ist sehr spannend, weil je nachdem, also bei welcher Partei man ist und wenn man dann wirklich in dieser Parteizentrale steht und der Chefrege zuschaut, wie die Balken vom ORF raufgehen, das ist Drama. Da ist entweder pure Enttäuschung oder Jauchzen. Das ist sehr aufregend. Also das ist sehr schön. Das ist mein liebster Teil vom Wahlsonntag. Danach ist furchtbar, dann ist es nämlich Stress. Aber dieser Moment ist schön.
Ich verstehe dich, ich liebe Wahlsonntage auch sehr, sogar solche wie morgen. Ich weiß, dass ich sicher morgen um 18 Uhr entweder mit dem Handy, wenn ich unterwegs bin, oder zu Hause am Fernseher die Innsbrucker Hochrechnung mir ansehen werde. Wir sind so schnell, es ist Wahnsinn, wie die Zeit rast, schon am Ende. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Das war eine neue Folge unseres Pressepodcasts, den man auch nachhören kann. Die jüngste Kolumne von Frau Doktor und auch den Link zum jüngsten Fragen an Frau Doktor Video auf Instagram der Presse stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Und wenn Sie mögen, was Sie da von uns hören, dann sagen Sie das bitte anderen weiter. Allen, die jetzt noch am Podcast-Festival bleiben, wünschen wir einen schönen Abend und einen netten Ausklang. Machen Sie es gut und auf bald.
Presse Play. Was wichtig wird.